Heute schauen wir uns an, wie sich diese Krise, man muss schon sagen, dieser ausgewachsene Krieg sich auf die Portfolios auswirken wird.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Wie ich diese Gedanken vorbereitet habe, ist mir mein Podcast eingefallen von, weiß ich jetzt nicht genau, 18., 17., 18. Februar. Damals habe ich gesprochen über Ethik und Kapitalmärkte. Und ich habe es gar nicht gedacht, dass einige Wochen später das, was ich dort angeführt habe oder angesprochen habe, so radikal in unserem Leben präsent sein wird. Da waren eigentlich drei Themen, die angesprochen waren. Erstens die Waffenindustrie. Die zweite Geschichte, Rohstoffe und Grundnahrungsmittel. Und wie ich das dort angesprochen habe, dass aus meiner Sicht hier ja besser wäre, wenn Kapitalmärkte mit Grundnahrungsmitteln nicht spekulieren dürften. Wenn es dafür keine Produkte gäbe, da habe ich nicht geahnt, dass einige Wochen später die Preise so explodieren werden, wie wir es jetzt haben. Und ja, also die Thematik jetzt richtig zuzuordnen, ist ab und zu ganz schwer. Auch die passenden einleitenden Worte für diese Thematik zu finden, weil es natürlich emotional sehr stark belastet ist. Aber solche Tage kann ich dann dementsprechend zuordnen, wenn ich meine Arbeit so zuordne wie ein Handwerker, wie ein Fachmann in welchem Bereich auch immer, der macht seine Arbeit tagtäglich, egal wie die Rahmenbedingungen sind, der hat einen Job zu tun. Und auch als Financial Planner und Berater für meine Kunden, der nicht dafür da ist, um hier mit negativ zu sein und mitzujammern, sondern den Job zu tun. So sehe ich auch diese Analysen und versuche, ja, möglichst rational, soweit man heute sagen kann, dass rationales Denken notwendig ist, ohne zu kühl zu erscheinen, also das zu machen. Und wenn diese, ja, Gedankeninterpretationen, wem auch immer, der diese Podcasts hört, gefallen, dann würde ich sagen, kann man es ruhig weiterschicken. Vielleicht hilft es auch jemandem, der gerade nur ausschließlich die negativen Nachrichten in sich sammelt, mal andere Aspekte, andere Blickwinkel zu entdecken, um da aus dieser Grube rauszukommen. Es ergeben sich tatsächlich aus den aktuellen Entwicklungen, ich würde mal sagen, tektonische Verschiebungen im Denken, in der Herangehensweise an manche Themen. Nehmen wir die Rüstungsindustrie her. Die Rüstungsindustrie hat in den letzten Jahren aus dem Blickwinkel der ESG-Transformation eher so einen negativen Beigeschmack mitbekommen, was also nicht notwendig ist und dass man in diese Themen nicht investiert und dass man das komplett aus den Portfolios im Idealfall verbannt, rausschmeißt. Was damals in vielen Gesprächen rausgekommen ist, dass es nicht so einfach ist, weil sehr viele Unternehmen, nehmen wir die großen Flugzeughersteller, Airbus, Boeing, Lockheed Martin, die für die zivile Luftfahrt Hubschrauber und Flugzeuge produzieren, parallel natürlich auch fürs Militär und Rüstungsmaterial produzieren, also komplett aussteigen und vor allem gewinnseitig waren in diesen Unternehmen gerade die Rüstungsseite immer wieder auch recht bedeutend. Das heißt, man konnte nicht von heute auf morgen damals aussteigen, so wie man jetzt im Moment nicht unbedingt von heute auf morgen irgendwas Neues hineinkaufen muss, weil diese Themenbereiche, diese Industriesparten teilweise weiterhin in den Portfolios sind. Da lohnt es sich, in die Fonds, in die Vermögensverwaltungen tiefer hineinzuschauen. Auch die Stahlindustrie, die jetzt da und dort sehr starke Kurssprünge hingelegt hat, war ja vorher auch da, weil ja Stahl nicht nur für Rüstung und Waffenindustrie, sondern auch für andere Themen verwendet wird. Aber man sieht eines, dass diese gedankliche Trendumkehr gekommen ist und bleiben wird. Also dieser Ausspruch, du musst dich auf den Krieg vorzubereiten, um Frieden zu haben, habe ich so oft wie noch nie in meinem Leben innerhalb der letzten 2 Wochen gehört. Und man sieht, dass einerseits natürlich jetzt die emotionale Reaktion überschießt und fast alle europäischen Länder beschließen, dass sie in ihren Haushalten wesentlich höhere Positionen wieder für Rüstung, für europäische Armeebildung, für Verteidigung einplanen. Und es wird auch mitgetragen von den Menschen, das ist ganz wichtig. Die fordern das förmlich ein. Das wird wieder abklingen, aber auf so ein Niveau, wie wir es vor 24. Februar 2022 gehabt haben, wird es nicht mehr zurückgehen. Das ist also eine Thematik, die bleibt und die eben aus diesem Blickwinkel in den Portfolios sich wiederfinden wird, wenn es nicht schon drinnen ist. Zweite gedankliche Neuausrichtung und jetzt mit einer anderen Dynamik als 2020 ist die Energiefrage, die Energieversorgung. Die Amerikaner haben gestern beschlossen, dass sie russische Lieferungen, russisches Öl und russischen Erdgas nicht mehr annehmen. Das war eine Formsache in Wahrheit. Der Kapitalmarkt hat darauf auch nicht besonders reagiert, weil einerseits das schon absehbar war, dass das kommen wird aus der Kommunikation der letzten paar Tage. Und was wesentlich ist, Amerika ist nicht so abhängig. Mit 3% ist das recht einfach. Sie können aus anderen Quellen das sehr, sehr leicht, sehr schnell für sich kompensieren. Sie sind nicht in der Abhängigkeit wie Europa. Und sie sagen auch, dass natürlich sie diesen Schritt machen, aber Europa nicht mitgehen wird können, weil die europäische Abhängigkeit vom russischen Erdgas viel zu hoch ist. Also während die Amerikaner bei 3% sind, sind wir bei etwa 30%. Je nachdem, welche Zahlen man anschaut, Schwerindustrie ist deutlich mehr, private Haushalte, je nach Region, natürlich auch sehr stark, speziell in Wien, die Haushalte, alles auf Gas ausgerichtet oder sehr viele. Diese Umstellung in neue Energieformen wird sich jetzt anders beschleunigen als noch 2020. Damals waren die Überlegungen von der Europäischen Kommission und auch von der EZB, die ganzen Hilfsgelder, die nach dem Pandemie-Lockdown zur Verfügung gestellt werden, dass man die sehr stark in neue Energieformen investiert, hineinfließen lässt. Aber da hat sehr stark auch die Russen-Freunde oder Putin-Freunde, nehmen wir es so, haben alles dafür getan, dass das dann wieder im Hintergrund versickert, in Wahrheit nichts passiert, weil eben mit russischem Gas die Industrie trotzdem weiterhin gut und günstig versorgt werden konnte. Diese billige russische Lieferungszeit, kann man sagen, ist vorbei. Und es wird auch öffentlich nicht mehr mitgetragen. Es ist auch so, dass die Putin-Freunde derzeit es sehr schwer haben. Entweder haben sie klar Position bezogen und alle, die nicht Position bezogen haben, ja, die sind jetzt irgendwo untergetaucht und versuchen durchzuschwimmen durch diese Situation. Das wird also stärker kommen. Und wenn man sich überlegt, hat Putin diesen Wandel, so hart es klingt, einen Gefallen getan, weil uns bewusst geworden ist, dass es ja, auch wenn es kurzfristig teurer wird, die Transformation notwendig ist und die Investition sehr, sehr stark in alternative grüne Energieformen, unabhängige Energieformen gehen muss. Das heißt natürlich, dass jetzt Atom salonfähig bleibt für eine bestimmte Zeit. Mir gefällt auch das, was die deutsche Regierung, die Grünen sagen, das ist auch für mich ein Zeichen der Demokratie, zu sagen, ja, aus heutiger Sicht haben wir uns mit den Forderungen sehr schnell aus Kohle, sehr schnell aus Atom auszusteigen, nicht richtig positioniert. Wir müssen jetzt auch pragmatisch sein. Wir dehnen das aus. Die Vorgaben bis 2030 rauszugehen, braucht man nicht mehr so hart sehen. Da wird es auch weniger Widerstand übrigens in der Bevölkerung geben, weil der Druck kommt jetzt von einer anderen Seite. Bis jetzt gab es keinen Druck. Es gab billig und sehr günstig aus Russland Energie. Und da musste man über andere rechtliche Vorgaben und andere Parameter Druck aufbauen. Dieser Druck ist nicht mehr notwendig. Das ist jetzt aus dem Leben da. Und diese Transformation wird ganz sicher weitergehen. Ich sehe das für sehr, sehr positiv. Bis wir natürlich dort ankommen, werden jetzt noch die Benzinpreise einmal höher werden. Es gibt jetzt Marktuntersuchungen, dass die bis zu 3 Euro sogar raufgehen können. Dann werden sie wieder zurückkommen, aber auf so ein Niveau, wie wir es vor 24. Februar gehabt haben, nicht so bald. Also irgendwo bei 1,80 bis 2 Euro dürften sich die Benzinpreise einpendeln. Aus diesem Blickwinkel ist das, was vorher mit der Pandemie passiert ist und mit der technischen Entwicklung, ja gar nicht so schlecht, wenn man Industriesparten hernehmen kann oder auch Berufe hernehmen kann, die vorher extrem viel Reisetätigkeit gehabt haben, sehr hohe Kosten gehabt haben auf der Benzin- und Energieversorgungsseite und jetzt seit der Pandemie mit der neuen Homeoffice-Thematik, mit der Technologie, mit den Videokonferenzen, mit den Zooms, ja, die Welt erreichen, ohne ja, auf Energie angewiesen zu sein. Ja, man ist jetzt ja auf die Energie angewiesen, damit Strom da ist und damit die Systeme funktionieren, aber das ist auf einem ganz anderen Niveau, wie wir das vorher gehabt haben. Die OPEC-Runde schaut zu und sagt, naja, wir können die Preise im Moment nicht beeinflussen. Es gibt ungefähr 30 Staaten, die derzeit in der Lage wären, ihre strategischen Reserven auf die Märkte zu bringen, um hier die Preise nach unten zu drücken. Das ist überwiegend zuerst einmal im Interesse der Amerikaner, weil der Joe Biden natürlich mit den Wahlen im November darauf angewiesen ist, an der Zapfsäule günstige Preise zu haben. Das jetzt rauszuschießen wäre zu früh. Das wird sicher im Laufe des Jahres kommen. Auch aus diesem Blickwinkel wird der Ölpreis zurückgehen. Und man weiß leider noch nicht, welche Eskalationsstufe unser Vollkoffer, den wir da im Osten haben, noch beschreiten wird. Und deswegen jetzt schon alles rauszuschießen wäre zu früh. Aber da wird das sehr stark beobachtet, auch mit dem Iran wird verhandelt. Venezuela hat sich gemeldet und steht auch bereit zu liefern. Aber man muss dazu sagen, dass die Infrastruktur in Venezuela so schwach ist, dass dort nicht so schnell die Kapazitäten hochgefahren werden können. Und die andere Spannung ist eben um den Iran herum, weil hier Russland jetzt plötzlich sehr aktiv gegen ein Iran-Deal auftritt, weil natürlich dann ganz klar ist, dass jede Alternative die Abhängigkeit von Russland abbaut. Und diese Abhängigkeit von Russland bei der Gasgeschichte, das ändert sich ja auch, weil einerseits droht natürlich Putin immer wieder und diese Drohung ist ja nicht neu. Ich kann mich erinnern, ich muss da die Karikatur raussuchen, 2011, 12 und dann 14 hat Putin schon mal Europa gedroht, dass wenn Europa sich einmischt in seine Schritte auf der Krim, dann dreht er Europa den Gashahn ab. Und da war sehr schnell Europa wieder ruhig. Und die Freunde sind aufgetaucht und ja, haben gesagt, wie sehr man da Brücken bauen muss und mit ihm kommunizieren muss und bla, bla, bla. Und jetzt sind wir in einer Phase, wo die insgesamte Stimmung auch ist, gekippt ist und eher die breite Masse sagt, naja, du brauchst unser Wasserhahn, also Gashahn nicht abdrehen. Wir wollen von dir gar kein Gas mehr. Wir nehmen es dir nicht ab. Was natürlich dann bedeutet, dass er die ungefähr 1 Milliarde Euro pro Tag, was er derzeit unbedingt braucht und bitter nötig hat, nicht einnehmen kann, weil man ihm das nicht gibt. Und das ist eine Entwicklung, die sich in den Portfolios niederschlagen wird. In den letzten Tagen haben wir schon gesehen, dass nach einem ersten Schock, was halt in den Märkten einzelne Bereiche bewegt hat und gerade jene Bereiche, die noch nicht ausgewachsen sind, sondern noch auf Zukunft, auf Hoffnung, auf Pump aufgebaut sind, diese Bereiche haben stark nachgelassen, weil steigende Zinsen hätten auch für diesen Sektor und gleichzeitig Bilanzabbau hätten für diesen Sektor einen Rückschlag bedeutet. Aber das Bild hat sich innerhalb der letzten paar Wochen geändert. Und es steigen Kapitalzuflüsse, sind derzeit sehr stark in diesen Segmenten erneuerbare Energie und alles, was also hier in diesen Sektoren dazu zählt. Und übrigens auch China ist daran interessiert, dass die Energiepreise nach unten gehen, weil China auch importiert. Rohstoffe genauso. Also derzeit leidet China genau gleich wie alle anderen an den hohen Preisen. Weil manche gesagt haben, ja, die Chinesen profitieren davon. Na, die sind viel, viel stärker vom globalen Markt abhängig und vor allem China ist auch daran interessiert, dass der globale Markt sich normal weiterentwickelt und nicht in eine Rezession rutscht. Und die dritte Geschichte, die sich dauerhaft ja, wieder ändert, das ist die Verschuldungsfrage. Wir hatten noch vor einigen Monaten die mentale Ausrichtung in der Wirtschaft, in der Politik, bei den Notenbanken, dass die Hilfsgelder, die natürlich überwiegend aus Verschuldung finanziert wurden, um nach der Pandemie wieder auf die Beine zu kommen, dass die zurückgefahren werden können, weil die globale Wirtschaft stark genug ist und die Inflation eher zu weit nach oben schießt. Wobei, wie gesagt, diese Diskussion mit der Inflation weiterhin geführt werden kann, weil die Inflation nicht aus einem dynamischen Überschießen der Wirtschaft passiert, weil zu viel Nachfrage da ist und zu viel lockeres Geld, sondern die Inflation, die wir gesehen haben, hat sich ergeben aus Engpässen in der Versorgung und verstärken sich jetzt auch nochmal über Engpässe in der Versorgung bei Grundnahrungsmittel, Agrarstoffen, bei Öl, bei Basisrohstoffen. Und da muss man kritisch natürlich die Frage stellen, kann eine Notenbank mit einer Zinshebung die Ölversorgung ja, erleichtern? Kann eine Notenbank mit einer Bilanzabbau, mit einer Zinshebung die Weizenpreise senken? Rohstoffpreise senken? Nein. Und deswegen ist das Spiel hier ganz dünn. Mit Jay Powell möchte ich jetzt nicht tauschen. Nächste Woche am 16. ist der amerikanische FED-Tagung. Man geht davon aus, dass 0,25% Zinsen gehoben werden. Aber das ist heute unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht mehr ganz so relevant, weil eines sichtbar ist, die Verschuldung wird hoch bleiben, wird möglicherweise noch weiter hochgefahren. Auch eine Rezession kann mit weiteren Schulden, mit weiterer Liquidität übertaucht werden. Das haben wir in den letzten Jahren schon ein paar Mal gesehen, dass das sogar angewendet wird. Und in allen Parteien und in allen Gruppen gibt es immer wieder Leute, die verlangen, dass die Verschuldung runtergefahren wird, dass die Altverschuldungen zurückgezahlt werden und keine Neuverschuldung kommt. Ja, das ist richtig. In solchen Phasen, wenn wir keine aktuelle globale Krise haben, wenn die Wirtschaft stark genug ist, kann das abgebaut werden. Aber in der aktuellen Situation und mit diesem radikalen Umbau, vor dem wir stehen, speziell nochmal in der Energieversorgung, wird das nicht passieren. Und das ist ganz hart, was hier passiert, weil die Verschuldung gibt die Möglichkeit, um die Wirtschaft drüber zu tragen. Und der Putin hat in zwei Punkten sich massiv versenkt. Erstens, er hat die Schuldenfähigkeit und die Bonität von Russland komplett zerstört, ist auf Ramschniveau, steht vor dem Staatsbankrott. Zweitens hat er die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass alle anderen, also die bonitätsfähig starken Länder jetzt noch leichter Geld bekommen, um diese Transformation in der Energiewende zu vollziehen. Und drittens hat er seine fütternden Hände gebissen. Das heißt, das, was er noch als Asset gehabt hat, das wird man relativ schnell von ihm nicht mehr haben wollen. Notgedrungen jetzt noch eine bestimmte Zeit lang und dann weg davon. Und Innovation hat er nicht zu bieten. Das heißt, das, was jetzt kommt an Neuigkeiten, an neuen alternativen Themen, die sind in Russland nicht vorhanden. Und damit hat er eigentlich genau das Gegenteil davon erreicht, was er möglicherweise hätte erreichen wollen. Und die Verschuldungsfrage wird hoch bleiben. Das ist deswegen auch wichtig, weil damit in den Portfolios die Rahmenbedingungen für Sachwerte, für Aktien, für Value-Werte, für innere Werte weiterhin besser gegeben sind. Und jeder, der heute investiert, Geld anlegt, Portfolio für sich aufbaut, muss sich die Frage stellen, wozu sollte ich Schulden kaufen von irgendjemandem in einem Umfeld, wo die Schulden weiterhin durch die Inflation entwertet werden, weil das die ideale Rahmenbedingung dafür ist. Oder wenn, dann kaufe ich reale Werte, innere Werte, Dividenden, Substanz, aus dem ich sowohl in der Basis, aber auch im Ertrag profitiere. Aber es ist leider so, dass sehr viele immer noch in den Köpfen haben, dass ein Versprechen, dass ihnen das Geld, die 100 Euro, die sie hergegeben haben und ein paar Zinsen dazu zurückgegeben werden, mehr wert als eine Substanz in der Hand zu haben. Und das ist die dritte Geschichte, die sich sehr stark auf die Portfolios auswirken wird. Und aus dem Blickwinkel lohnt es sich, immer wieder die Reallokationen in den Portfolios mit Feinjustierungen vorzunehmen. Wir werden darüber sicher in den nächsten Podcasts noch weiter plaudern und hoffe, dass ich heute einen neuen weiteren Aspekt in die aktuelle Situation bringen konnte, um uns ein bisschen von den tagesaktuellen Negativ-Headlines abzulenken. Damit schönen Tag, freue mich, wenn wir uns wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.